Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Herzlich willkommen zu My Data's Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Christopher. Warum spreche ich mit dem lieben Christopher? Christopher hat bei BMW als Praktikant angefangen und hat sich dann über die ganzen Jahre, die er jetzt schon bei BMW ist, zum Qualitätsspezialist, dann zum Data Steward und dann zum Teamlead hochgearbeitet oder weiterentwickelt. Jetzt verantwortet er mit einem Team und in der Organisation, auch mit anderen Abteilungen, das Thema Reporting in der, ja, ich würde Herstellung dazu sagen, vielleicht findet der Christopher noch ein besseres Wort aus der BMW-Sicht, und das Thema aber auch Self-Service, also wie können dann die jeweiligen Personen, die mit den Daten auch arbeiten sollen, das nutzen.
Hi Chris. Hallo Jonas, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. Habe ich denn was vergessen bei der Vorstellung?
Nein, hast du nicht. Ich denke, du hast ja angesprochen, wie kann man es noch nennen? Fertigung ist, denke ich, auch ein Bereich, das Titel, der es ganz gut trifft. Da sind wir unterwegs, vom Einzelteil Motor beispielsweise bis zum fertigen Auto.
Wie macht man denn so eine Entwicklung? Wie kommt man denn, also viele, wenn ich meine LinkedIn-Nachrichten oder Nachfragen so ein bisschen bekomme, stehen ganz viele vor der Herausforderung, wie entwickle ich mich im Data-Bereich eigentlich weiter? Und wenn man sich jetzt ein bisschen anschaut, du bist schon ein bisschen länger, mehr als 5 Jahre, ich glaube, ich habe LinkedIn parallel offen, fast über 10 Jahre, glaube ich, bei BMW. Wie schafft man das? Und was treibt einen denn an, dann von einer Praktikantenstelle, was gar nicht negativ ist oder irgendwie jetzt despektierlich gemeint ist, aber dann zum Teamlead in der Fertigung, zum Thema Reporting sich zu entwickeln?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich ging das ganze Thema mit der Faszination für einen Arbeitgeber los. Ich meine, zum Ende des Studiums hatte ich starkes Interesse zu schauen, wie agiert ein Automobilkonzern, wie gehen die mit Prozessen um, du hast schon gesagt, das Thema Prozessoptimierung, großer Fokus, wie kann man möglichst effizient eine Produktion durchführen, und bin da quasi als Praktikant in Werk Leipzig gelandet, dann meine Masterarbeit da geschrieben und hatte im Studium aber auch schon den Fokus neben Produktion und Logistik, das ganze Thema BI. Was aber zum Zeitpunkt 2014, 15, als es für mich dann quasi in den Berufseinstieg ging, im industriellen Umfeld noch nicht so präsent war. Und vor dem Hintergrund bin ich dann im Bereich Qualitätsmanagement eingestiegen und da aber auch über das ganze Thema Auditierfähigkeit kommt man automatisch ja auch beim Thema Kennzahlen vorbei. Und mit der steigenden Relevanz von Data ist dann auch das ganze Thema Reporting da hochgekommen, und so hat sich dann eins zum anderen ergeben. Wir haben im kleineren Stil eine Reporting-Lösung für den Fachbereich gebaut. Danach der Schritt sozusagen in die Disposition als Data Steward, um quasi Daten für andere Unternehmensbereiche bereitzustellen, und jetzt quasi mit dem Gelernten aus den 2 Jahren Data Steward weiter Richtung Fertigung, wo quasi auch die Transformation von eher alten Reporting-Lösungen basierend auf operativen Systemen hin zu Cloud-Lösungen relevant ist.
Wie tritt man denn das Thema los? Was ist deine, ihr seid, glaube ich, ja schon gut optimiert, habe ich ja gerade gesagt, dadurch also generell die Automobilindustrie, um es jetzt erstmal pauschal auszusagen, BMW bestimmt auch, da kann auch hier spoilern, ich war selber an BMW, von daher nochmal viel interessanter die Folge. Wann kommt man denn auf den Gedanken? Ist ja, ich bin ja versuch unternehmerisch zu denken, immer Aufwand gegen Ertrag. Jetzt funktioniert ja so eine On-Premise-Lösung meistens sehr gut. Wann entscheidet man sich denn dann mal zu wechseln? Also es ist ja nicht die, man kommt auf den Gedanken, da muss ja ein Plan dahinter sein.
Genau, es gibt meines Erachtens da 2 Aspekte. Zum einen sind die bestehenden Lösungen noch in dem Maße wartbar? Also ich meine auch Bestandslösungen, selbst wenn sie im Tagesgeschäft funktionieren, müssen regelmäßig an aktuelle Gegebenheiten angepasst werden. Die Prozesse im Doing verändern sich, auch IT-Systeme müssen mitziehen. Und auf Basis auch ja, der unterschiedlichsten Standorte, die wir haben, ist es dann unvermeidbar vom, in den vergangenen Jahren gewesen, dass sich das auch ein Stück weit auseinanderentwickelt hat. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt, dass wir halt das ganze Thema ein Stück weit wieder einfangen, versuchen zu standardisieren, einen roten Faden herauszuarbeiten, wie die unterschiedlichsten Bereiche eigentlich mit Daten arbeiten. Ja, also kann man auch vergleichen, wenn man ein Haus baut, ich habe verschiedene Handwerker, der eine greift auf Werkzeug von der einen Marke zurück, der andere nutzt das andere. Beide haben ihre Gründe. Aus Unternehmenssicht ist es aber deutlich effizienter, wenn natürlich alle mit einem Werkzeug arbeiten.
Wegen Einkaufsoptimierung, wegen Schulung. Es sind so viele Faktoren, die sozusagen dafür sprechen, gezielter einzukaufen. Auf der anderen Seite, ne, dieses Kulturelle verstehe ich. Der eine arbeitet lieber mit Marke A, der andere mit Marke B. Aber aus, sind wir wieder beim Thema Prozessoptimierung, ist es halt doch besser, wenn alle mit einer arbeiten.
Korrekt, genau. Und das Zweite ist halt, wenn man natürlich auf On-Premise-Lösungen setzt, kommt man, du sprichst das Thema Optimierung ja sehr stark auch an, kommt man natürlich dann auch an gewisse Grenzen. Und aufgrund der Größe, in der wir uns bewegen, ist natürlich auch bei 90% noch nicht Schluss mit Optimierung, sondern wir versuchen natürlich dann quasi das noch stärker das Potenzial rauszukitzeln.
Und ja, bei Pareto wird nicht geendet.
Ja, exakt, weil auch der kann sich halt trotzdem noch in Use Case lohnen anzusetzen, aber der lohnt sich halt nur, wenn ich beispielsweise fachbereichsübergreifend Daten miteinander kombiniere, die komplette Wertschöpfungskette oder zumindest Teile der Wertschöpfungskette betrachte. Und das ist halt mit On-Premise-Lösungen nicht möglich, sondern da sind wir eher im Cloud-Bereich unterwegs, weil sonst zu viele Einzelsysteme in eine Abhängigkeit gebracht werden.
Wird das intern verargumentiert? Wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja jetzt sozusagen die Vorteile genannt, aber wird das dann, kommt dann Business Case? Wie muss ich mir vorstellen, sozusagen, dass es losgetreten wird? Weil es, also das ist ja eigentlich, den Punkt, den du gerade ansprichst, ist, man ist so bei 80% vermeintlich, dann connectet man noch mehr die Systeme miteinander. Das kann man vermutlich nur in der Cloud versus On-Premise. Und dieser Mehrwert muss aber ja in irgendeiner Art und Weise dargestellt werden, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ganz, ganz viele Leute fragen mich immer, wie kann ich beweisen, dass die Dateninitiativen, die ich jetzt gerade hier losdrehte, auch einen Mehrwert bieten? Und das tun sich alle immer schwer, Umsatz oder was anderes dahinter zu schreiben.
Genau, also ja, das muss begründet werden. Als quasi Börsenunternehmen sind wir da natürlich auch dem quasi Aktienbesitzer verpflichtet sozusagen. Und da gibt es zum einen natürlich auf Initiativenebene, also wir sind Teil einer Gesamtinitiative, die sich Shopfloor Digital nennt und die natürlich auch noch andere Bereiche der Fertigung im Scope hat. Und da gibt es natürlich Business Cases, die da am Ende entscheiden, ob A oder B, weil auch quasi beispielsweise ein struktureller Handlungsbedarf, weil sich Systeme nicht mehr updaten lassen, wie auch immer, lässt sich ja am Ende in finanzielle Kennzahlen umrechnen. Und für uns im Kleineren gilt das Ganze dann natürlich genauso. Ja, wir sind jetzt gerade aktuell genau dabei zu schauen, wie sieht ein Business Case dann schlussendlich auch für einen einzelnen Fachbereich aus, der jetzt auf quasi seine Bestandslösung setzt. Die ist für ihn quasi das, was er aktuell monatlich zahlt. Und wie spielt dann eine neue Systemwelt auch finanziell für den Fachbereich eine Rolle? Können wir eine Einsparung idealerweise erzeugen? Wie kriegen wir Einspareffekte hin? Das ist am Ende auch wieder ein Faktor, wie wir das ganze Konzept im Prozess und in der Umsetzung dann aufsetzen.
Die Faszination liegt bei mir da so ein bisschen im Punkt drin, dass es so viele Kontaktpunkte gibt. Also ich, wenn du den E-Commerce-Unternehmen oder ein anderes Unternehmen anguckst, hast du natürlich schon eine Wertschöpfungskette. Du akquirierst irgendwie Traffic, du bekommst den Nutzer auf die Seite, der Nutzer wird kauft, dann ist der Kauf abgeschlossen, dann muss eine Logistik hinten dran. Da hast du aber ein bisschen anderen Wertschöpfung. Bei euch ist es ja eigentlich, nicht eigentlich, ist es so, dass die Wertschöpfung ja viel mehr vorne stattfindet. Also das Auto, wie das Auto produziert wird, ist die die ist viel länger, die Strecke, diese logistische Strecke versus in anderen Unternehmen. Und dadurch ist natürlich da auch über die Vielzahl der Autos, über die Vielzahl der unterschiedlichen Prozesse die Möglichkeit, da eben nochmal viel rauszuholen. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist es wirklich damit kann ich mehr Systeme verbinden? Oder wir haben ja auch im Vorgespräch das Thema Self-Service, Visualisierung ja nochmal mit angeguckt. Geht es auch nur um das Thema, wie kommuniziere ich es? Was muss ich mir da noch mehr darunter vorstellen?
Genau, also schlussendlich, wir haben verschiedene Aspekte, die natürlich alle unter diesem ganzen Überbegriff des Change Managements schlussendlich, glaube ich, auch zusammengefasst werden können. Zum einen, wie kommuniziere ich, dass ich überhaupt eine Änderung benötige? Also wir sind aktuell sehr stark im letzten Jahr unterwegs gewesen, dass wir erstmal das Ist aufgenommen haben, verschiedene Lessons Learned betrachtet haben. Wie sind andere Fachbereiche vorgegangen? Was können wir von denen lernen? Fehler vermeiden, auch ein Riesenthema. Auch da wieder in die eigene Historie geblickt. In der Logistik hatten wir auch Self-Service als Ansatz, um einfach auch die Breite der Mitarbeiter mit Daten versorgen zu können, weil der Anspruch ist ja immer da, datengetriebene Entscheidungen zu treffen. Aber ohne Regeln haben wir da relativ schnell auch festgestellt, dass wir Self-Service auch ja in einen Bereich fahren können, der eher im Drehzahlbegrenzer ist, sage ich jetzt mal, in der Automobilsprache. Wenn halt Dashboards nur nach 18 Uhr aufrufbar sind, weil die Last davor zu hoch ist, weil Nutzer nicht geschult sind. Sie sind halt einfach im Self-Service zugelassen, aber schreiben gegebenenfalls ineffiziente SQL-Statements. Das sind halt alles Punkte, die muss man mit beachten. Wie nutzt man quasi seine Key-User? Zu welchem Zeitpunkt schult man welche Nutzergruppe auch? Mhm. Und welche Nutzergruppe hat auch vielleicht welche Vorkenntnisse? Das sind ja Riesenpunkte, die da mit reinspielen, die man beachten muss, auch nach vorne geblickt, weil wir haben natürlich zentralseitig klare Standards, welche Tools sind zu nutzen, auch quasi im Produktionsressort nochmal entsprechenden Standard. Da sprechen wir von User Journeys, sind die Daten eher sehr aktuell, die wir anzeigen wollen. Sprechen wir über, sagen wir mal, klassisches Reporting, also die Gesundheit, die Fitness der Produktion zu messen sozusagen. Ja, da sind ja unterschiedliche Aktualisierungszyklen notwendig, wo auch dann gewisse
Near-Time, Real-Time, historische
Daten. Exakt, genau. Datenmengen, Geschwindigkeit. Ja. Und das entscheidet ja auch über einen gewissen Tool-Stack. Da haben wir Standards. Die gilt es halt für uns jetzt eher natürlich dann so miteinander zu connecten, dass die Fachbereiche das auch sinnvoll nutzen können. Ja, und quasi da eine Überführung aus dem, das ist gesetzt, in so machen wir es und so wird es auch akzeptiert. Und dann sind wir auch wieder eher bei deinem E-Commerce-Beispiel. Am Ende ist auch der interne Kunde für uns ein Kunde, den wir überzeugen müssen von der Lösung, dass die gut ist. Weil ja, Akzeptanz schafft man nur, wenn die Leute auch den Mehrwert erkennen. Und der kann halt schlussendlich vor allem für die Nutzer nicht nur darin liegen, dass man einen positiven Business Case hat, wenn die Usability vom Endprodukt nicht passt.
Das ist ein fairer Punkt. Wie wenn wir in der Analogie bleiben, wie misst man denn die Fitness?
Wir haben, ich meine, aus dem Auto kennst du es ja selber auch. Du hast verschiedenste Sensoren. Du hast einen Regensensor, du hast einen Lichtsensor. Damit geht dein Licht automatisch an, damit geht der Scheibenwischer an. In der Produktion gibt's da analoge Punkte natürlich. Wir können genauso messen nach dem Motto, wie ist der Fluss, wie viele Fahrzeuge produzieren wir pro Zeiteinheit, was sind gegebenenfalls auch, wenn man es jetzt am Beispiel von jetzt bin ich eher mit einer Apple Watch unterwegs, ne, Herzrhythmus misst, wie ist das Ganze dann auch zu verstehen, hat man vielleicht irgendwelche Aussetzer im Herzrhythmus, das sind halt Sachen, die sind halt relevant, danach agieren wir schlussendlich. Genauso würdest du privat zum Arzt gehen. Bei uns greift natürlich dann eher das Management ein, wenn es halt sieht, hier sind Tendenzen in die falsche Richtung und da müssen Maßnahmen abgeleitet werden. Und das ist dann halt natürlich prozessual anders. Da stellt man Parameter an der Anlage nach, da geht man in die Prozessanalyse, wo Fehlerursachen liegen können. Und diesen ganzen Prozess schlussendlich, den wollen wir mit Daten unterstützen, beginnend jetzt erstmal, wie du schon gesagt hast, eine gemeinschaftliche Basis schaffen. Wir sind, in Summe haben wir 8 Fertigungsbereiche, die wir grob unterteilen, in denen wir schlussendlich wirken, die auch erstmal alle auf ein Toolset, auf ein Vorgehen committed werden müssen. Und ja, dann kann man sich schlussendlich wie das autonome Fahren vorstellen. Du beginnst erstmal auf der gleichen Straße und automatisierst immer weiter deine Schritte, bis du vielleicht schlussendlich aus dem deskriptiven Bereich raus bist, kommst eher in den nach vorne schauenden präskriptiven Bereich. Das System schlägt dir die Maßnahmen vor. Das sind halt natürlich Ziele, die wir auch verfolgen und wo wir uns als Projektteam da auch sozusagen die Vision gesetzt haben, dass wir eine volle Automatisierung von den Reporting-Aktivitäten kommen wollen, dass eigentlich der Mitarbeiter ja eher mit nach vorne blickenden Entscheidungsvorschlägen unterstützt wird, als nur den Rückspiegel zu sehen.
Ja, wenn ich mir so ein bisschen vorstelle, ist es dann, wie weit soll es gehen? Automated Alerts, also weil ich, wovon ich fasziniert bin und wo ich jetzt gerade noch mal ein bisschen gerne einhaken würde, das Thema, Christopher, Self-Service. Du meintest, ihr schreibt oder euer Self-Service darf selbst SQL schreiben. Ich definiere, warum auch immer, vielleicht mute ich der Fachabteilung gedanklich das nicht zu, aber eigentlich ein finales Dashboard schon zum großen Teil, also oder fertige Dashboards, wo sie dann noch ihre Kennzahlen reinziehen. Also feste Definition auch schon von Metriken, von Dimensionen, von KPIs, womit sie spielen können und von welchen Blickwinkeln sie das sich betrachten können. Aber gar nicht ein Abfragen von weiteren Datenmengen. Ihr geht ja sogar einen Schritt weiter, was ja gut ist, traut euren Usern eigentlich nochmal ein bisschen mehr zu, Key-Usern oder was auch immer, kann man ja nochmal unterscheiden. Und dadurch ist natürlich mehr Varianz drin.
Absolut. Und wie du auch schon gesagt hast, also ich glaube, das Thema SQL schreiben, da haben wir eher den Key-User im Blick. Die Kollegen, die jetzt auch schon Reports bauen in den Werken, einfach auch vor dem Hintergrund, wir haben Bedarfe für gewisse Reports, die natürlich mit einer hohen Stabilität versehen sein müssen, die eher natürlich ja zyklisch verwendet werden, sei es in täglichen Runden, in Entscheiderkreisen. Da ist es natürlich so, dass wir wenig Self-Service an der Stelle für die entsprechenden Use-Cases haben. Da haben wir eher IT-Fachstellen dahinter mit einem klaren Support-Auftrag auch versehen. Aber auf demselben Spielfeld ist das Ziel, wo der Profi unterwegs ist, soll auch idealerweise der Amateur unterwegs sein können. Und der soll vielleicht nicht unbedingt das SQL selber schreiben, weil da kann auch schnell
einiges schieflaufen.
Absolut. Ja. Aber wir beginnen erstmal sozusagen vom Nutzer kommend von vorne zu sagen, okay, wie du sagst, idealerweise kann er mit dem Dashboard arbeiten und er kann sich auch seine Metriken oder Dimensionen nochmal selbst zurechtziehen. Ne? Vergleichen ich gerne mit dem Thema Excel-Pivot. Ein Pivot ist halt erstmal, da sind schon viele Sachen vordefiniert. Aber schlussendlich kommen wir auch an den Punkt, der Nutzer wird Fragen stellen, die sind nicht vordefiniert mit einem gewissen Dataset, sondern da brauche ich wiederum eine spezielle Verknüpfung zwischen Datasets. Und da spricht der Nutzer halt seine natürliche Sprache und das ist dann vergleichbar, du bist im Urlaub in einem Land, wo du die Sprache nicht sprichst und der Kellner versteht halt aber auch deine Sprache nicht, dann nutzt du irgendwie Google Translate und kommunizierst irgendwie über Technik mit ihm. Und ähnliche Aspekte sind natürlich auch bei uns da ein Stück weit auch mit im Fokus. Ja, also Gen AI, denke ich, hat ein Riesenpotenzial, auch genau dieses Regulierte auf der einen Seite. Ja, der Nutzer ist nicht komplett vielleicht selbst in der Lage, aber er kann halt auch seine offenen und freien Fragen stellen, ohne dass wir, und das hast du ja eingangs auch gesagt, die knappe Ressource der Data-Leute mit sämtlichen Einzelabfragen konfrontieren, die halt tagtäglich anfallen.
Ja, weil auf der einen Seite standardisierst du oder den Prozess, den du ja gerade beschreibst mit, du gehst von On-Premise in die Cloud, also in den ersten 2-3 Schritten ermöglicht es ja eher den Key-Usern mehr mit den Daten zu machen. Auf der anderen Seite brauchst du ja immer den Plan, dass du die Leute, die gar nicht so fit sind, gar nicht negativ gesprochen, oftmals spricht man von den Data Citizens so ein bisschen, wenn man die Demokratisierung anspricht, also von den Leuten, die vielleicht eher auch dann den Second Level oder Third Level Support brauchen, sozusagen auch weiterzuentwickeln. Und da brauchst du ja auch Schulungen. Da musst du bei manchen, also ich habe ein Unternehmen mal kennengelernt, da ging es um einen PC-Führerschein. Ja, also die fangen wohl ganz anders an. Also gar nicht über, wie mache ich in Excel eine Pivot, sondern viel weiter vorne. Und die vor allem die Leute brauchst du ja auch, wenn du später in der Masse und vor allem, wie du es ja gerade beschrieben hast, über das Pareto-Prinzip hinaus optimieren willst.
Absolut. Ich stelle mir nur vor, ich bin im Fertigungsbereich und habe eher damit zu tun, meine Produktion am Laufen zu halten. Und was ist quasi, wie lösche ich das nächste Problem? Da möchte ich mich nicht damit auseinandersetzen, dass ich jetzt in der Programmiersprache gegebenenfalls ein Fehlerthema analysiere, ja, sondern das muss fließen. Da die Zeit ist einfach leider nicht da. Ja. Und das Prozesswissen der Leute ist aber so immens wichtig, dass wir das halt nicht außen vor lassen können. Und du sprichst es auch an, Teil von unserem Fokus ist auch, wie gehen wir mit Schulungskonzepten um? Also da gibt es meines Erachtens ja genau diese Ansätze, zu sagen, ich beginne irgendwie bei einem bestimmten Skill-Level oder ich mache so gewisse Batches, wie auch immer.
So Gamification ein bisschen mit einbauen, ne?
Genau, wo ich halt sage, okay, ein Key-User, der sollte natürlich deutlich höher kommen, irgendwie so ein Gold-Platinum-Level vielleicht erreichen, indem er gewisse spezifische Schulungen als auch vielleicht allgemein mögliche Schulungen sind. Also wir haben ja natürlich da einen breiten Fundus, auf den wir zurückgreifen können, aber gegebenenfalls auch, wo wir nochmal spezifische Angebote mit ergänzen müssen, damit das halt alles auch ein rundes Paket wird. Und ja, für uns auch in Richtung dann nach vorne geschaut, ist halt genau dieser Key-User deswegen auch erstmal die erste Fokusgruppe, weil wir sind bei knapp 20 Produktionsstandorten. Und wir kriegen natürlich aus einer Zentralrolle heraus gar nicht alles oder jeden so weit abgeholt, dass wir seine Belange mit berücksichtigen können, sondern wir sind da ja über so ein Multiplikatorenprinzip aufgestellt. Und genau da setzen wir halt an, dass wir die Key-User und deren entsprechende Fachexpertenkollegen in der frühen Phase jetzt schon einbinden, um zum einen Teilfunktionen zu verproben, sie mit auf die Reise zu nehmen, auch ihre aktuellen Bedürfnisse permanent mit aufzunehmen, weil ja rein aus Erfolgssicht ist es natürlich auch entscheidend, dass die Leute Gehör finden, dass sie sehen, die Lösung ist jetzt nichts, was von oben herab in die Werke gegossen wird, sondern
nicht top-down, sondern es ist gemeinsam mit entschieden worden.
Ne? Exakt, genau. Und das ist halt, natürlich ist das Aufwand, es ist viel Koordination, viel Kommunikation, die erfolgen muss, aber das ist aus meiner Sicht ein Schlüsselfaktor.
Ja. Christoph, ich habe letztens auf LinkedIn was gelesen und zwar hat da jemand gepostet, er ist davon überzeugt, dass man nicht zwangsweise das Tool braucht, was die Technik aussucht auf Basis der Anforderungen, sondern eher das Tool, was die meiste Akzeptanz im Fachbereich hat. Was sagst du dazu? Also kannst du
jetzt ist meine Rolle natürlich Fachbereich. Nee, grundsätzlich ist da natürlich schon was dran. Sympathien für ein Tool sind natürlich im Fachbereich entscheidend. Wir für uns tatsächlich haben aber jetzt auch beim Thema Visualisierung die relevanten oder in der Architektur vorgesehenen Lösungen als Team nochmal verprobt. Wir haben spezifische Use Cases oder Test Cases geschrieben für uns, glaube ich 40 an der Zahl, wo wir ganz bestimmte Funktionen, die wir erwarten von einem Visualisierungstool, nochmal verprobt haben, wie sie abgebildet sind. Und für mich, das
also ihr seid wirklich sehr tief reingegangen in die Evaluierung, ne?
Also absolut. Also wir haben halt für uns gesagt, wenn wir das Tool am Ende
richtige POCs.
Genau, wenn wir es entsprechend in den Fertigungsbereichen vertreten müssen, dann müssen wir auch wissen, was kann es, wo sind Limitierungen und auch darauf eingehen können, wenn halt Kollegen sagen, das andere Tool ist doch viel besser. Und tatsächlich muss ich persönlich sagen, hat es mich überrascht, weil das Pendel ist genau zur Empfehlung der IT ausgeschlagen, obwohl der Fachbereich vorher eher dem Ganzen skeptisch gegenüberstand. Und das ist auch für uns natürlich als Projektteam jetzt in meiner Rolle sehe ich das als super Effekt, weil wir haben Akzeptanz geschaffen, wir haben gezeigt mit Hands-on, hey, vielleicht so schlecht wie der Ruf ist oder der ist es vielleicht gar nicht am Ende das Tool oder was die Vorurteile betrifft und es ist halt am Ende nur eine andere Art, vielleicht deine Daten in ein Dashboard zu ziehen, aber du kannst dieselben Themen machen und es gibt halt noch andere Effekte, die natürlich dafür sprechen, warum es favorisiert ist.
Ja. Ja. Was sind so Learnings, die du mitnehmen würdest? Also wir haben ja jetzt die Analogie des Hausbaus, da haben wir jetzt über Handwerker gesprochen. Ich weiß nicht, ob du noch weitere Beispiele dazu hast, aber welche Learnings würdest du, ich habe aus meinem Hausbau einige Learnings mitgenommen, oder wir haben nur saniert, aber trotzdem genug. Was würdest du, wenn dich jetzt jemand fragen würde, hey, Christopher, wir machen das jetzt hier vielleicht in einer anderen Industrie, aber was würdest du mir raten, um dieses Thema weiter auszubauen? Was wären so Fallstricke, die man nicht macht?
Also entscheidend ist schlussendlich einen Plan zu haben. Also auch eine Langfristvision, wo soll es hingehen? Was ist das Ziel, was man in x Jahren erreichen will und warum macht man es? Also es ist für uns so eine Art Bauplan gewesen, ne, am Ende. Jetzt nach vorne geschaut, natürlich, man muss sich auf eine Standardisierung einigen. Jeder will irgendwie sofort loslegen. Das bewegt uns natürlich jetzt auch. Wie gehen wir auch mit knappen Ressourcen um hinsichtlich Rollout-Strategie, wer macht zu welchem Zeitpunkt wie Sinn. Aber du kommst halt an einen Punkt, und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, sind denn die Daten auch verfügbar, die ich bisher nutze? Und das ist meines Erachtens ein sehr kritischer Erfolgsfaktor, dass man sich frühzeitig Gedanken machen muss, nicht nur welches Toolset, also sei es welche Technologie für einen Data Lake, für ein Data Warehouse, für eine Visualisierungslösung wähle ich aus, sondern konkret, wie bringe ich eigentlich auch die Daten an den Punkt, dass ich sie mit dem neuen Tool nutzen kann. Und das ist halt schon ein sehr wichtiger Faktor, den wir auch nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir haben in der Logistik genau das Thema auch gehabt, dass wir recht früh dran waren, glücklicherweise Daten bereitzustellen. Datasets zu erstellen, die dann schon während Covid uns bei spezifischen Use Cases auch zur Werkeversorgung extrem geholfen haben. Und jetzt auch natürlich im Bereich der Fertigung, wenn wir Systeme ablösen, wenn wir Reporting ablösen wollen, wir müssen schauen, was ist in den aktuellen Berichten drin, wie messen wir eigentlich aktuell den Herzschlag unserer Fertigung und was brauchen wir auch, um zukünftig, wenn wir auf einen neuen Tracker, sage ich jetzt mal, gehen, dass wir auch da weiter messen können. Und das sind halt so die Punkte, danach zieht blöd gesagt der Mieter ein. Ja, der Mieter, das sind dann für uns die Fachbereiche, aber die wollen ein fertiges Haus, das soll halt alles stehen, das soll funktionieren.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das hat meine Frau auch gesagt und ich verstehe das. Also wenn du im Haus schon wohnst und dann weiter sanierst, das ist ein unangenehmes Gefühl. Und das hast du jetzt gleich aber jetzt gerade gemeint, wenn ich das richtig interpretiere. Also wenn der Mieter drin ist oder wenn jemand drin ist sozusagen, dem du es verkaufst oder wie auch immer man jetzt die Analogie weiterspinnt, dann muss alles funktionieren. Und jede Nacharbeit ist eben auch auf der anderen Seite ein bisschen schmerzhaft.
Genau. Oder wenn du das Auto kaufst, da soll halt auch dann am Ende Benzin drin sein. Mindestens so viel, dass du aus dem Autohaus losfahren kannst.
Ja. Klarer Punkt.
Genau. Und das sind natürlich die Aspekte, die bewegen uns massiv dann auch. Wie kriegt man das in auch der Größe natürlich gelöst. Das, ich glaube, die Herausforderung ist nicht nur zu sagen, wir haben neue Technik, neue Tools, sondern wir haben auch extrem großen Scope, den man trotz alledem, Fertigung ist ja nur ein Teil von BMW, aber die Menge an Menschen, die natürlich da aktiv ist in dieser tiefen Wertschöpfung, das beeinflusst natürlich alles.
Kann man so ein bisschen in die Zukunft gucken, ohne jetzt zu viel Details zu verraten, aber was sind so die nächsten Schritte? Was glaubst du, was als nächstes bei euch kommt?
Ja, also für uns konkret geht es natürlich darüber, jetzt wie kommen wir auch auf die Straße? Wir haben jetzt ein Jahr Konzeptarbeit. Im Ziel ist es, dass wir jetzt im Kurz-Mittelfristbereich von einem halben Jahr auch die Key-User in einer größeren Breite mit das Ganze nutzen lassen können, dass wir da in einer frühen Feature-Entwicklung, das ist ja dann eher in der Entwicklersprache vom Minimum Viable Product, was wir dann sprechen, dass wir aber da schon die Key-User der Werke mit onboarden können, dass wir das bereits für Schulungszwecke nutzen können, auch vor dem Bewusstsein, dass wir natürlich die Herausforderung mit der Datenverfügbarkeit auf dem neuen Stack haben, dass wir eher nach Pareto bei 80% der Datenverfügbarkeit schon sind, aber der Report braucht halt immer noch mal was Spezielles. Jeder Report hat dann noch mal eine Eigenheit und genau da haben wir natürlich noch parallel zu tun, dass das Ganze auch fliegt und ja, dann in einer gewissen Übergangszeit sämtliche Werkstandorte auf quasi einen einheitlichen Reporting-Stack umzustellen. Und das ist halt jetzt nichts, was dann innerhalb von, blöd gesagt, 2-3 Monaten passiert, sondern da sprechen wir dann eher über den Zeitraum von 12 Monaten plus, um sämtliche Werke zu befähigen, Nutzer zu schulen, auch ansprechbar zu sein. Ja, also es bringt ja nichts, dass ich sage, ich gehe zum 1. März beispielsweise in ein Werk, mache meine Roadshow und bin quasi dann nach 30 Tagen wieder weg, sondern wir müssen natürlich ansprechbar sein, wir müssen eine Community aufbauen, die sich auch idealerweise selbst reguliert innerhalb des Unternehmens, dass die Leute auch mit Tools unterstützt werden. Wie finden sie die entsprechenden Inhalte wieder? Wie kriegen wir es auch perspektivisch schon hin, Funktionen zu entwickeln, die dem Langfristgedanken des quasi selbstlernenden Systems, nenne ich es jetzt mal, beitragen? Das sind halt genau die Schritte, die wir da jetzt als nächstes gehen werden. Ja,
ja, das gibt mir doch ein sehr gutes Bild, wo ihr steht, wo ihr hinwollt. Ich weiß, dass es natürlich immer die Herausforderung ist, nicht zu viel preiszugeben und auf der anderen Seite aber auch genug zu erklären. Aber ich glaube, man bekommt nochmal so ein besseres Verständnis davon, welche Möglichkeiten eigentlich bestehen. Und ich finde eigentlich den Tipp vielleicht nochmal am Ende, was nehme ich als hier Jonas Raschedi mit aus der Folge, ist das Thema, dass Industrien wie die Automobilindustrie, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür sind, wie sich Data weiterentwickelt, weil ihr, glaube ich, sehr gut schafft, Exzellenz aufzubauen, also in Richtung Datenqualität, in Richtung Governance, Data Stewards und Co., also diese ganzen Weiterentwicklungen, die ganzen Systeme beziehungsweise Rollen, die man auch braucht, kommen aus Industrien, die selber auch optimiert sind, wie die Automobilindustrie. Auf der anderen Seite ein wichtiger Punkt ist, was du auch nochmal gesagt hast, den Kipping Point rauszufinden, wann du Self-Service etablierst, aber dann auch wohl wissend schon diese Situation zu haben, wer sind meine Key-User und kriege ich eigentlich dann, das war das Beispiel mit dem Mieter eigentlich sozusagen die Situation so schön abgefangen, dass du, wenn er schon drin wohnt, nicht noch Sanierung hast. Und das sind für mich so die Learnings, die ich mit aus der Folge nehme. Christopher, die Fragen, die ich immer meinen Gästen nochmal stelle, ist, was machst du noch privat mit Daten und welchen Filmtitel würdest du deinem Data Game geben?
Genau, was mache ich privat mit Daten? Thema Hausbau hat mich tatsächlich die letzten 3 Jahre auch bewegt. Thema Smart Home speziell ist da, glaube ich, was auch viele Daten erzeugen kann. Im privaten Umfeld geht es dann natürlich eher mehr, glaube ich, um Komfort als um pure Optimierung. Aber ja. Sprich Verschattung nach Sonnenstand und Helligkeit beziehungsweise auch Lichtintensität, je nach Außen, Lichtstärke, sind halt ja dann schon Themen, die da auch aktuell ja sich im eigenen Haus umsetzen lassen und sofern es die Zeit zulässt, habe ich die ein oder andere Spielerei da auch bei mir im Haus. Ja,
sehr schön.
Genau, und Thema Film, Serientitel, ich wusste gar nicht, dass es den Film gibt tatsächlich, bis ich mich bei dem Thema auch damit ein bisschen recherchiert habe, ob es auch einen Film gibt, aber grundsätzlich mein Data Game würde den Titel Tetris erhalten, weil meines Erachtens erstmal rein das Spiel Tetris, ich glaube, jeder kennt's, hat ganz viele Elemente von dem, was wir im großen Ganzen machen. Wir setzen verschiedene Formen zusammen, die am Ende ein gutes, ja, gut zusammen angeordnet werden müssen, um entsprechend auch Fortschritt zu erlangen. Beim Tetris wären es die Punkte. Und da muss man halt auch ein bisschen mit Bedacht das Ganze machen, weil wenn man da nicht nachdenkt, dann hat man relativ schnell sein Bild voll und ist Game Over. Und ja, das komplette Potenzial von dem Spiel kann man am Ende auch noch mit KI ausnutzen. Da habe ich gesehen, gibt es beispielsweise auch einen Highscore über 102 Millionen, der von der KI geschafft wurde. Und das ist vielleicht dann genau der Punkt, wo wir sagen, bis zu einer gewissen Phase können wir als Mensch dort eigentlich optimieren, aber irgendwo wird es dann so komplex,
geht's dass ja
wir
noch der
Maschine
weiter
übergeben müssen.
Ja, das ist fair, ja. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Christopher.
Ich danke dir, Jonas. War sehr schön.